Wenn du meinen Sohn verletzt, sagte sie zu Yamis, bekommst du es mit mir zu tun. Dann fordere ich dich heraus. Und dann werde ich dir zeigen, wie... Mutter! Paul kam auf sie zu und berührte ihren Arm. Vielleicht sollte ich Yamis erklären, wie... Erklären! Schnaubte Yamis verächtlich. Paul verfiel in Schweigen und sah sich den Mann genauer an. Er hatte keinerlei Angst vor ihm. Der Mann hatte sich so tollpatschig bewegt und war beinahe von allein umgefallen, als sie sich in der Nacht zwischen den Felsen begegnet waren. Und trotzdem, ihm fiel die Vision wieder ein, die ihm seinen eigenen Körper gezeigt hatte. Getötet von den Stichen eines Messers. Und es gab nicht viele Wege, der Realität dieser Vision zu entgehen. Stilgar sagte, »Sayadina, du solltest dich besser hier heraushalten.«
»Hör endlich auf, sie ständig Sayadina zu nennen«, fauchte Yamis. »Das muss sie erst beweisen, auch wenn sie unsere Gebete kennt. Das besagt noch gar nichts. Gebete kennen sogar unsere Kinder.«
»Er hat jetzt genug geredet«, dachte Jessica. »Ich könnte ihn jetzt mit einem Wort lähmen.« Sie zögerte. »Aber ich kann sie nicht alle festnageln.« »Du wirst also gegen mich bestehen müssen«, sagte sie in einem seltsamen Tonfall, der den Mann verunsichern musste. Yamis starrte sie an. Die plötzliche Furcht in seinem Gesicht war unübersehbar. »Ich werde dir Schmerz zufügen«, fuhr Jessica fort, »gegen den das Gomjabar ein Kinderspielzeug ist. Verstehst du? Ich werde dafür sorgen, dass dein ganzer Körper sich anfühlt, als seien 1000 glühende Nadeln am Werk ihn...«
»Sie versucht, mich mit einem Band zu belegen«,
keuchte Yamis und presste die rechte Hand gegen sein Ohr.
»Ich verlange, dass sie auf der Stelle schweigt.«
»So sei es«, fiel Stilgar ein. Er warf Jessica einen warnenden Blick zu. »Wenn du noch einmal sprichst, Sayadina, werden wir alle wissen, dass du eine Zauberkraft benutzt, um Yamis kampfunfähig zu machen.« Er nickte ihr zu und gab ihr damit das Zeichen, zurückzutreten. Jessica spürte, dass mehrere Hände sie zurückzogen, aber sie spürte auch, dass diese Geste keinesfalls unfreundlich gemeint war. Paul wurde von der Gruppe abgetrennt und Shani flüsterte, während sie in die Richtung Yamis nickte, ihm etwas ins Ohr. Die Fremen traten zurück, bis ein großer Kreis entstand. Einige rasch herangebrachte Leuchtgloben beleuchteten die Szenerie. Yamis trat in den Ring, stieg aus seiner Robe und warf sie einem anderen Fremen zu. Einige Sekunden lang stand er in seiner grauen Montur da. Dann beugte er den Kopf und trank einen Schluck Wasser aus dem Schlauch, der zu einer der Fangtaschen des Destillanzugs führte. Schließlich straffte sich seine schlanke Gestalt und er zog den Anzug ebenfalls aus. Sorgfältig legte er ihn zusammen und warf ihn einem anderen Mann in der Menge zu. Er trug jetzt nur noch eine Art Lendenschurz und hielt sein Kreismesser in der rechten Hand. Jessica beobachtete, wie das Kindmädchen Shani Paul behilflich war. Sie drückte ihm ein Kreismesser in die Hand. Paul umklammerte es und wog die Waffe sorgfältig in der Hand. Jessica wurde in diesem Moment klar, dass ihr Sohn in Prana und Bindu ausgebildet worden war, dass er seine Nerven und Fiebern unter Kontrolle hatte. Er war durch eine tödliche Schule gegangen, in dem er Kämpfern wie Duncan Idaho und Gurney Halleck begegnet war. Männer, die bereits während ihrer Lebzeiten zu Legenden herangewachsen waren. Zudem kannte der Junge die Tricks der Bene Gesserit, auch wenn er jetzt einen unbekümmerten und zuversichtlichen Eindruck hinterließ. »Aber er ist erst 15«, dachte sie. »Und er trägt keinen Schild.
Ich muss diesen Kampf verhindern. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, um...«
Sie schaute auf und bemerkte, dass Stilgar sie beobachtete.
»Du kannst nichts dagegen machen«, sagte er. »Und du darfst auch jetzt nichts sagen.«
Jessica legte eine Hand über ihre Lippen und dachte, »Immerhin habe ich Yamis mit Furcht erfüllt. Vielleicht verlangsamt das schon seine Reaktionen. Wenn ich nur einige Dinge wüsste, die sie nicht anzweifeln können.« Paul stieg, nachdem er sich seines Anzugs entledigt hatte, ebenfalls in den Ring. Er hielt das Kreismesser in der rechten, während seine nackten Füße den sandigen Felsen abtasteten. Idaho hatte ihn immer wieder ermahnt. Auf unsicherem Boden kämpft man am besten mit nackten Füßen. Und Shani hatte ihm zugeflüstert, Yamis dreht sich nach jeder Abwehrbewegung nach rechts ab. Das ist eine Angewohnheit von ihm. Und ich habe sie bisher jedes Mal an ihm beobachtet. Und er wird versuchen, an deinen Augen abzulesen, welche Bewegung du planst. Er ist in der Lage, die Waffe mit beiden Händen zu führen. Achte also darauf, wenn er sie wechselt.
Hauptsächlich vertraute Paul der Tatsache, eine hervorragende Ausbildung genossen zu haben. Die instinktiven Reaktionen, die seine Trainer ihm in monatelanger Arbeit eingehämmert hatten, als sie noch auf Caladan lebten, würden sich auszahlen. Er erinnerte sich an Gurney Halleks Worte.
Ein guter Messerkämpfer denkt an Spitze, Schneide und Handschutz seiner Waffe gleichzeitig. Mit der Spitze kann man auch schneiden, mit der Schneide kann man stechen. Der Handschutz ist auch dazu geeignet, die Klinge des Gegners festzuhalten.
Paul sah auf das Kreismesser. Es hatte keinen Handschutz, sondern nur einen schmalen Ring um den Griff, der kaum die Finger bedeckte. Des Weiteren fiel ihm ein, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wo der Bruchpunkt des Messers lag. Er wusste nicht einmal, ob das Kreismesser überhaupt zerbrechlich war.